Ja, im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich uns alle ganz herzlich auch in dieser Morgenstunde hier begrüßen. Und es ist tatsächlich so, wie wir in diesem Gedicht auch gehört haben, wir haben so viel Grund, wir haben so viel Ursache, immer Gott zu danken. Und die Hauptursache liegt tatsächlich in Jesus Christus selber auch inbegriffen. Und darum kommen wir auch immer wiederum zusammen, um aus seinem Wort wiederum auch etwas zu lernen. Und ich möchte mit der Hilfe des Herrn heute über den Gedanken der christlichen Freiheit sprechen. Was verstehen wir überhaupt unter Freiheit? Wenn wir die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament auch zur Hand nehmen und uns auch reindenken in die Kultur, in der damals auch das Wort Gottes verfasst wurde, so war es damals ja durchaus eine gesellschaftliche Ordnung, dass es freie Menschen gab. Es gab aber auch Diener, die dann in den Familien oder sonst wie auch gedient haben. Und es gab aber auch sogar Sklaven. Und wir kennen, denke ich, auch sehr gut aus der Geschichte, dass es auch bei den Römern, bei den Griechen etwas ganz Besonderes war, wenn man zu den Freien gehörte. Entweder hat man das sozusagen erblich auch bekommen oder man konnte sich das römische Bürgerrecht sogar auch käuflich erwerben. Das hat einen hohen Preis gekostet, aber auf jeden Fall war es zu der damaligen Zeit etwas, ein hochgeschätztes Gut, wenn man eben ein freier Bürger eines Landes auch war. Wie verstehen wir in unserer Gesellschaft die Freiheit? Zum einen, es gibt so unterschiedliche Gebiete, die wir jetzt anführen können. Wir können sagen, das ist die individuelle Freiheit, die man allgemein bei uns auch sehr, sehr schätzt. So, wir können unsere Meinung frei äußern, wir können Entscheidungen selber auch treffen. Wir haben bestimmte Grundrechte, die im Gesetz verankert sind, die einem jeden Einzelnen von uns auch zustehen. Wir haben die Versammlungsfreiheit, die Religionsfreiheit. Wir haben auch die Pressefreiheit. Wir haben auch, eine politische Freiheit insofern, dass man zu den Wahlen gehen kann, dass man gewisse Kandidaten wählen kann, dass man eine eigene Meinung auch sagen kann. Und wenn wir all das so in Betracht auch ziehen, dann müssen wir sagen, dass einerseits eine gewisse Vorstellung sich mehr und mehr so verankert, dass man irgendwie so den Gedanke hat, Freiheit ist das, dass ich einfach frei entscheiden kann. Eine Möglichkeit, eine Auswahl, dass ich habe, dass ich die Zeit frei einteilen kann, dass ich zwanglos einfach handeln kann, so wie ich denke, so handle ich einfach, dass ich einfach ungebunden auch bin, ich bin eben frei, keiner hat mir etwas auch hierin irgendwie vorzuschreiben. Das ist einerseits so dieses Bild, was sich in unseren Köpfen irgendwie manifestiert. Im praktischen Alltag merken wir, dass manches nicht so ganz aussieht. Ich möchte uns ein Bild oder einen Vergleich weitergeben. Wenn wir persönlich entscheiden könnten, was den Lebensstil anbelangt, da ist auf der einen Seite ein obdachloser Mensch, der jeden Tag aufs Neue, jede Nacht aufs Neue einfach sich aussuchen kann, unter welcher Brücke er schlafen kann oder auf welcher Bank er schlafen kann. Und auf der anderen Seite ein Familienvater, der jeden Tag zur Arbeit geht und frühmorgens irgendwie aufstehen muss und merkt, wenn er zur Arbeit geht, dann kann er nicht einfach machen, was er will. So, da gibt es irgendwelche Aufträge, die er abarbeiten muss, da gibt es gewisse Vorgaben, da gibt es gewisse Gesetze. Er ist den ganzen Tag, kann man sagen, im Stress. So, wenn wir diese beiden Bilder haben, welche Freiheit würden wir tatsächlich wählen? Würden wir die Freiheit des Obdachlosen wählen, der, glaube ich, in dem allgemeinen Verständnis wirklich frei ist, ja? Oder würden wir doch ja, wählen, dass man sagt, ja, ich habe eine Verantwortung für die Familie und ich akzeptiere gewisse Einschränkungen und ich gehe mein Geld auch verdienen. Meine Lieben, wir merken eins, dass wir einerseits, und das ist so interessant, vor allem aus der Gesamtperspektive der Geschichte betrachtet, so wie ich eingangs gesagt habe, früher war das irgendwie ganz klarer gewesen. Ja? Da gab es freie Menschen, die über andere bestimmt haben. Da gab es da Diener und noch schlimmer vielleicht Sklaven, die überhaupt kein Recht hatten. Ja? Sie mussten einfach tun, was der Hausherr von ihnen auch verlangt. Heutzutage sieht es gesellschaftlich anders aus und wir sagen, wir sind freie Menschen. Aber wenn wir wirklich in die Tiefe reingehen, dann merken wir, wir haben überall gewisse Beschränkungen, gewisse Einschränkungen. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und wir können uns Gott sei Dank ja überall im Land und auch darüber hinaus im Ausland bewegen, das ist sehr gut. Aber wir merken, wir können nicht einfach fahren, wie wir wollen. Es gibt Gesetze, es gibt Beschränkungen, irgendwo muss ich 50 Kilometer in der Stunde fahren, irgendwo kann ich auch schneller. So, wenn ich mich daran nicht halte, dann gibt es entsprechend Konsequenzen. Wenn wir ein Haus bauen wollen, dann können wir auch natürlich entscheiden, ja, wohne ich jetzt in dieser Stadt oder in jener Stadt, aber schlussendlich, wenn ich ein Grundstück gekauft habe, dann gibt es so viele Vorschriften, die mir ganz genau vorschreiben, wie das Ganze vor sich gehen soll. Und so merken wir einerseits, dass uns propagiert wird, wir sind freie Menschen. Und wir können einerseits wirklich sehr dankbar sein, wenn wir in die Kulturen früher auch denken, ja? Dass jeder von uns gewisse Grundrechte auch hat. Das ist sehr gut. Aber wisst ihr, diese Abhängigkeit von anderen, die ist in gewisser Weise geblieben. Einschränkungen sind genauso geblieben. Uns wird aber allgemein in der Gesellschaft die Freiheit als etwas verkauft, du musst dich selbst verwirklichen. Du musst schauen, dass du eben, ja, wenn es schon Einschränkungen gibt, dann schau mal, dass du so einen Weg wählst, dass du eben irgendwie möglichst dich davon entledigst. Man sagt, man propagiert, ja, wenn du reich wirst, dann kannst du halt selber entscheiden über deine Zeit, dann hast du genügend Geld, dann kannst du selber entscheiden, wann du aufstehst und wann du überhaupt zur Arbeit gehst. Was man aber eigentlich nicht sagt, dass diejenigen, die einer selbstständigen Arbeit nachgehen, können wir fast sagen, noch viel mehr Stress haben als diejenigen, die nur ein Angestellten- oder Arbeiterverhältnis auch haben. Auf was ich hinaus möchte, wir haben gewisse Bilder in unserem Kopf, dass wir sagen, ja, Freiheit muss sein und ich muss mir die Freiheit in gewisser Weise auch erkämpfen. Und auf der anderen Seite merken wir, dass es überall Einschränkungen auch gibt. Es scheint so, dass dieses moderne Konzept der Freiheit, dass es darum geht, verwirkliche dich, ja, wie du es für richtig hältst. Mache das, was dir einfach auch Spaß macht. Du musst einfach nur wollen, dann stehen dir alle Türen auch offen. Was man aber nicht sagt, dass wir überall gewissen Einschränkungen unterliegen. Und nun wollen wir von dem Alltäglichen mehr auf die geistliche Freiheit auch zu sprechen kommen. Und wisst ihr, wenn wir von Freiheit sprechen, dann können wir sagen, allein Gott ist absolut frei, weil es niemand gibt, der über Gott steht und ihm in gewisser Weise Befehle geben kann, mach die so oder mach es anders. Also Freiheit, es ist sozusagen etwas, was nur im absoluten Sinne Gott alleine auch hat. Und wisst ihr, nach diesem Grundsatz, nach diesem Gedanke hat Gott auch uns Menschen geschaffen, eben mit einem freien Willen. Als er das erste Ehepaar Adam und Eva geschaffen hat, dann hat er ihnen den Garten Eden gegeben, wo sie sich frei bewegen konnten. Also sie waren damals in völliger Harmonie mit Gott und wir können sagen, sie waren wirklich doch freie Menschen gewesen. Aber meine Lieben, wenn wir auch da die Geschichte ja genau kennen, dann müssen wir sagen, ja Moment mal, schon in dieser Geschichte hat Gott dem ersten Ehepaar eine Einschränkung gegeben. Können wir uns erinnern, um was es da ging? 1. Mose 2, Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum im Garten darfst du jederzeit essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Im Garten Eden, wo wirklich, die völlige Harmonie zwischen Gott und dem Menschen war, gab es schon eine Einschränkung. Und wir wissen ja ganz genau, wie der Mensch sich von der Schlange hat verführen lassen. Angesichts dessen, dass er mehr Freiheit bekommt, ist er wohin reingekommen? In Unfreiheit, in Gebundenheit, weil er einfach sich gegen Gott aufgelehnt hat, weil er ungehorsam auch war. Und darum wurde er gefangen und gebunden in der Sünde auch. Und wir haben diesen Vers aus Johannes 8, Vers 34 in dem Einleitungswort auch gelesen. Wie da Jesus zu den Juden auch sprach, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Wer Sünde tut, der ist ein Knecht. Er ist kein freier Mensch. Und wir wissen aus der Schrift heraus, dass aufgrund des Sündenfalls die Sünde ja zu allen Menschen durchgedrungen ist. Da gibt es keinen einzigen unter uns, die wir auch hier sitzen, der sagt, dieses Thema betrifft mich nicht. Jeder Einzelne ist sozusagen durch die Sünde gebunden. Und was bedeutet es, gebunden zu sein über die Sünde? Das bedeutet, dass eigentlich die Sünde über uns herrscht. Im Römerbrief heißt es so, eigentlich möchte ich ja das Gute tun, aber schlussendlich schaffe ich es ja trotzdem nicht. Und wisst ihr, genau darum ist Jesus Christus ja gekommen. In seiner ersten Predigt in Lukas 4, Vers 18 heißt es so, da sagt er Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Das ist der Auftrag, mit dem der Herr Jesus auf diese Erde gekommen auch ist. Und uns ist hier besonders jetzt aufgefallen, in zwei Versen ist hier die Rede von der Freiheit. Zum einen die Gefangenen zu entlassen, dass sie eben frei auch werden. Und dann aber auch steht hier, die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und der Herr Jesus, er tut in diesem Abschnitt eigentlich es nochmal so auf den Punkt bringen, dass er zu den Juden dann sagt, in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wir können sagen, der ganze Heilsplan Gottes, der komplette rote Faden durch die Bibel hindurch, mündet in diesem Gedanken, dass der Mensch eben durch die Sünde gebunden war, dass Gott durch das Alte Testament, durch die Gesetze gezeigt hat, wie schlimm eigentlich die Sünde ist, wohin sie führt, wenn man die Gesetze Gottes auch übertritt, und dass alles sozusagen zu Christus hin, die ganze Geschichte auch mündet, wo Christus dann kam auf die Erde, um den Menschen Freiheit von ihren Sünden auch zu bringen. Und für mich persönlich, als ich noch jünger auch war, da ist ein Lied, das wir auch in unseren Liederbüchern haben, so groß auch geworden. Das war so ein Lieblingslied von meinem Opa, Lied Nummer 276. Und da heißt es im Chor, frei, 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 von Sünden bin ich frei. Von Welt und aller Eitelkeit hat Christus mich befreit. Und als der Herr Jesus mich persönlich in die Nachfolge gerufen hat, war das wirklich das Lied, das mir so präsent war in meinem Gedächtnis. Ich bin nicht mehr gebunden in der Sünde, sondern ich habe tatsächlich Freiheit auch erlangt. Und wirklich, Gott sei Dank, wir haben das in dem Gedicht gehört, danke, Herr Jesus, das hat nur Jesus für uns getan, dass er uns die Freiheit gebracht hat. Und ich glaube, wir können den Gedanken der Freiheit tatsächlich viel, viel besser verstehen, wenn wir immer den Gegensatz dazu betrachten. Ein Mensch, der eben in einem Gefängnis sitzt und nicht rauskommen kann, wie sehnt er sich ja, nach der Freiheit? Wie sehnt er sich, ein normales Leben zu führen? Aber es ist nicht möglich, überhaupt nicht möglich. Wie sehnt er sich damals, früher ein Sklave, befreit zu werden? Aber er wurde zum Beispiel durch einen Krieg als Gefangener weggeführt, verkauft irgendwo noch. Andere haben für ihn noch Geld bekommen und er hat keine Chance gehabt. Der musste einfach diese niedrigste Arbeit verrichten und musste absoluten Gehorsam auch leisten. Was für ein Sehnen war, in diesen Menschen doch endlich frei zu werden. Und wisst ihr, auf dem geistlichen Gebiet ist es genauso. Erst wenn der Heilige Geist uns wirklich unsere Gebundenheit, unsere Abhängigkeit in der Sünde zeigt, erst dann steigt wirklich dieses Verlangen nach Befreiung. Und wirklich damit hängt auch diese Reue und Buße ja zusammen. Dass man sagt, Mensch, wie ich da gelebt habe, ich möchte davon loskommen. Es tut mir so schrecklich leid für meinen Lebensstil bis hierher. Ich möchte davon befreit auch werden. Und darum ist der Gedanke der Freiheit für uns auch so kostbar. Was hat Jesus eigentlich durch das Evangelium noch gebracht? Er hat uns die Freiheit von dem alttestamentlichen Gesetz gebracht. Das lesen wir in Galater 4, Verse 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, und jetzt ist wichtig dieses Wort, da heißt es, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. Hier spricht Apostel Paulus, dass Jesus Christus als kleines Kind auf die Erde kam und er wurde sozusagen unter das Gesetz getan, weil er einer von den Israeliten war, zum einen, aber er hat auch das ganze Gesetz eingehalten und keiner konnte ihm irgendeine Übertretung auch überführen. Und darum, als Christus dann kam, durch das Evangelium der Freiheit, hat er gesagt, hier geht das Gesetz des Alten Testamentes, hat sein Ende. In dem Alten Testament wollte Gott den Menschen die Sündhaftigkeit der Sünde auch zeigen. Und wir wissen, dass die Israeliten, auch wenn sie jährlich ihre Opfer gebracht haben, sie haben zwar Vergebung erhalten ihrer Sünden, aber sie haben immer wiederum, sind sie in das alte Muster der Sünde auch hineingefallen und haben immer wiederum auch gesündigt. Und darum, meine Lieben, kommt jetzt Jesus Christus und er bringt uns das Evangelium der Gnade und sagt, ihr seid jetzt frei von diesem alttestamentlichen Gesetz. Wir sind erlöst, wir sind befreit, wir sind herausgeführt sozusagen in die Freiheit. Und nun kommen wir eigentlich zu diesem sehr spannenden Teil, wie Apostel Paulus es zu den Korinthern auch schreibt, 1. Korinther 6, Vers 12, und hier nur die ersten paar Verse. Da hat wohl jemand sich so ausgesprochen und sagt, alles ist mir erlaubt. Ich habe völlige Freiheit zu tun, was ich irgendwie für richtig auch halte. Und wir wollen jetzt eintauchen in das Wort Gottes und schauen, gibt es in der christlichen Freiheit, die Jesus uns gebracht hat, gibt es da gewisse Grenzen, gibt es gewisse Einschränkungen. Und ich möchte uns jetzt einfach einige Verse lesen, die Apostel Paulus auch uns hinterlassen hat, zum Beispiel Römer 15, Vers 16. Da heißt es so, Römer 15, Vers 16, sodass sich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden bin. Ja, Apostel Paulus, der jetzt im Glauben schon steht, er bezeichnet sich persönlich als Diener. 1. Korinther 4, Vers 1 heißt es, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und dann noch eine Schriftstelle aus Epheser 6, Verse 5 und 6. Epheser 6, von dem fünften Vers an, da schreibt er so, ihr Knechte, seid euren leiblichen Herren gehorsam mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens wie dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Und spätestens jetzt müssen wir uns große Fragen auch stellen. Moment mal. Wenn Christus uns wirklich die Freiheit gebracht hat, warum ist hier immer wiederum die Rede, dass wir Diener, dass wir Knechte Christi auch sind? Was uns noch auffällt, dass Apostel Paulus gerade jetzt in diesem Epheserbrief, da schreibt er an die Knechte, die im natürlichen Leben, ja, eben Knechte waren und nicht Freie. Und wir merken oder wir wissen aus der Schrift, dass das Evangelium diese gesellschaftliche Ordnung nicht aufgelöst hat. Wenn zum Beispiel ein Knecht, wenn ein Sklave sich bekehrt, ein Kind Gottes wurde, ein freier Mensch, wie wir sagen, wurde, dann hat es ihn nicht entbunden von seinen natürlichen Pflichten und Aufgaben. Darüber schreibt er hier, Apostel Paulus, ihr Knechte, seid euren leiblichen Herren gehorsam. Das ist auch sehr interessant. Ja? Das Evangelium arbeitet nicht in dieser Richtung, dass es politisch aktiv ist, ja, dass es gesellschaftliche Ordnungen in dem Sinne verändert. Aber es arbeitet von innen heraus und wir können wirklich sehr dankbar sein, weil diese gesellschaftliche Ordnung, die wir heute haben, die basiert eigentlich auf den Grundsätzen der Bibel, der 10 Gebote, ja, der Bibel. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir auch diese Freiheit, die wir haben, auch sehr, sehr auch schätzen. Und trotzdem ist die Frage jetzt gerade auf dem geistlichen Gebiet, warum spricht Apostel Paulus, dass er persönlich, und er tut auch andere einschließen, dass wir Knechte, dass wir Diener Christi sind? Und ich möchte uns die Antwort aus einer Begebenheit geben, wie der Herr Jesus es einmal persönlich auch erklärt hat. Und zwar aus Matthäus 18, die ersten drei Verse. Matthäus 18 von dem ersten Vers. Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist denn der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ein Abschnitt, der uns auch sehr bekannt ist. Und ich habe früher, als ich so über diese Gedanken oder über den Abschnitt nachdachte, dachte, ja klar, also was möchte uns der Jesus hier eigentlich sagen? Die Jünger dachten, wer ist der Größte? Und der Herr Jesus, er ruft ja Kinder, die in dem Sinne einfältig sind, die vielleicht mal auch untereinander irgendwie streiten, aber doch relativ schnell wieder, ja, zu Frieden, zu Einigkeit kommen. Und Gott möchte uns einfach das belehren, ja, dass wir so einfältig, so einfach sein sollen wie die Kinder. Aber wisst ihr, als ich jetzt mit unserem Thema mich befasst habe, dann wollte der Herr Jesus noch einen anderen Aspekt sehr deutlich hervorbringen. Und zwar sagte er so: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was bedeutet es eigentlich, werden wie die Kinder? Wenn wir ein Kleinkind jetzt betrachten, das Kind, es lebt in völliger Abhängigkeit von seinen Eltern. In völliger Abhängigkeit. Die Eltern müssen Kleidung kaufen, sie müssen kochen, für das Kind wird irgendwo geputzt im Haus, ja, es werden alle Bedingungen geschaffen, dass das Kind sich gesund und gut auch entwickeln kann. Und wir wissen, dass das Kind, wenn es auch vertraut ist in der Familie, sich auch da völlig frei fühlt, ja. Es ist ein harmonisches Verhältnis zu den Eltern, so, es fühlt sich eben auch zu Hause. Und wir merken aber auch da, was macht eigentlich ein Kind, wenn die Eltern, wie auch immer, Vater oder Mutter mit dem Kind irgendwo rausgehen, zum Beispiel über die Straße gehen und da fährt schnell ein Auto vorbei. Was macht ganz automatisch ein Kind? In der Regel rennt es nicht weg, ja, sondern es klammert sich eher an Papa oder Mama, weil es einfach den Schutz der Eltern auch sucht. Es ist eine neue Situation, ich kann die Gefahr nicht einschätzen. Das Kind sucht den Schutz auch der Eltern. Und wir kommen immer wiederum zu dem Gedanken, das Kind ist völlig abhängig von den Eltern. Das Kind ist völlig abhängig von dem Vater. Und so können wir sagen, und wir wollen jetzt nochmal zwei Verse auch betrachten, wo der Herr Jesus persönlich sein Verhältnis zu seinem Vater auch beschreibt, Johannes 4, Vers 34. Ein sehr bekannter Vers aus den letzten Bibelstunden. Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, um sein Werk zu vollenden. Also meine Speise, das, was ich tagtäglich brauche, wovon ich auch abhängig bin. Ja? Wir sind abhängig von Nahrung, von dieser Speise. Und der Herr Jesus sagt, meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Johannes 8, Vers 29 sagt der Herr Jesus, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Hier wird uns ein Bild gegeben, wo dieses Verhältnis zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn Jesus Christus so innig ist. Uns werden hier zwei Merkmale gegeben. Zum einen, dass der Vater den Sohn nie alleine lässt. Ja, das heißt, das Kind ist immer bei dem Vater. Und zweitens heißt es auch so, er wird mich nicht allein lassen und er ist immer mit mir. Und dann die Haltung des Kindes, in dem Sinne Jesus Christus selber, wie er dann sagt, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Ein wunderbarer Zusammenhang hier. Ja? Das heißt, Jesus Christus war in völliger Abhängigkeit von seinem Vater und er hat wirklich so innig in dieser Abhängigkeit gelebt. Das war nicht nur, dass er davon irgendwie theoretisch gesprochen hat, sondern es war Ausdruck seines praktischen Lebens gewesen. Und nicht nur das, dass er sagt, ja, ich bin jetzt einfach abhängig von Gott, von meinem Vater und eigentlich gefällt es mir gar nicht. Ich hätte so gern so meine Freiheit gehabt. Was haben wir gelesen? Ich tue den Willen Gottes gern. Und das ist, meine Lieben, ein riesengroßer Unterschied. Ja? In völliger Abhängigkeit vom Vater zu sein und dann noch das, was der Vater sagt, immer gerne auch zu tun. Und meine Lieben, das ist Freiheit. Das ist die eigentliche Freiheit, wo Gott uns eigentlich hinführen möchte. Zum einen möchte Gott die Freiheit uns geben von unseren Sünden, von unseren Abhängigkeiten, von all dem, was uns gefangen auch hält. Aber dann möchte Gott nicht, dass wir sagen, ja, ich bin jetzt frei, wie wir auch gelesen haben, alles ist mir jetzt erlaubt. Ich bin ja ein freier Mensch und kann doch tun, was ich möchte. Sondern Gott hat den Plan mit uns, dass er uns lehrt, die eigentliche Freiheit liegt darin, dass du den Willen Gottes tust. Das ist die Freiheit für den Menschen. Warum ist es so? Meine Lieben, und das steht im völligen Gegensatz zu dem, was in unserer Gesellschaft als Freiheit propagiert wird. Ja? In unserer Gesellschaft heißt es, verwirkliche dich selber und mache aus deinem Leben etwas. Und Gott sagt hier, die Freiheit ist, dass du in völliger Abhängigkeit von mir lebst. Warum? Wisst ihr, ein Kleinkind, es kann nicht überschauen tatsächlich die Gefahren, die im Leben sind. Es kann auch das Leben an sich nicht überschauen, wie wir Erwachsene es tun. Ja? Als Erwachsene sagen wir, ja klar, das läuft so und so und so. Ein Kleinkind kann das überhaupt nicht einschätzen. Und darum vergleicht uns Gott als sein Geschöpf wirklich als kleine Kinder und sagt, und das kommt ja an anderen Stellen doch genauso klar zum Ausdruck, ohne mich könnt ihr nichts tun, ja? Sagt der Jesus. Und wir müssen hier nicht dieses dann sehen, ach ja, das ist irgendwie echt schade, eigentlich hätte ich meine Freiheit so sehr genossen, aber ja, ich bekomme da irgendeine Einschränkung. Sondern der Herr Jesus, er möchte uns gedanklich weiterführen und sagt, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, bei mir als Vater. Wenn ihr in dieser Abhängigkeit lebt, ihr müsst euch nicht verwirklichen. Ihr müsst in dem Sinne nicht die Verantwortung übernehmen und das Leben jetzt selber managen und im Voraus Entscheidungen treffen, das muss richtig sein, so und so und so. Sondern wenn ihr in dieser Abhängigkeit lebt, dann werde ich Schritt für Schritt sagen dir, was für dich persönlich eigentlich gut ist. Und meine Lieben, tatsächlich das zu erleben, wenn man sozusagen nicht diesen Druck der Verantwortung hat, sondern einfach sich führen lassen kann und sagen, ja, so wie Gott führt, sein Weg ist stets der beste. Meine Lieben, das ist innerlich so eine Befreiung, eine innere Ruhe, die uns der Herr Jesus damit geben möchte. Wir wollen noch einmal zusammenfassen. Der Herr Jesus möchte uns Befreiung von den Sünden geben, aber er möchte uns weiterführen, dass wir unser Leben Gott weihen. Ja, das ist genau dieser Schritt, dass wir unser Leben ihm weihen von ganzem Herzen und dass wir keinen Anspruch mehr auf unser, ja, in dem Sinne Leben auch haben. Wo gibt es eigentlich noch gewisse Grenzen, Einschränkungen der christlichen Freiheit? Apostel Paulus, er hat so gehandelt und er hat zum Beispiel im Galater 2, wir haben diese Verse auch schon mal betrachtet, und ja, lasse uns vielleicht einmal doch gemeinsam auch lesen. Galater 2, Verse 1 bis 5. Da heißt es so: Dann nach 14 Jahren reiste ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich ging aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihm das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, besonders aber den angesehenen Männern, damit ich nicht etwa vergeblich arbeitete oder gearbeitet hätte. Aber nicht einmal Titus, der mit mir war, wurde gedrängt, sich beschneiden zu lassen, obwohl er ein Grieche ist. Das nämlich wollten einige falsche Brüder, die sich hineingedrängt und nebenher eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, um uns dadurch wieder zu knechten. Denen gaben wir nicht eine Stunde nach, uns ihnen unterzuordnen, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Meine Lieben, wenn es um die Wahrheit des Wortes Gottes geht, dann ist das die absolute Grenze. Ja? Da kann man nicht diskutieren oder sagen, ja, okay, dann akzeptiert man vielleicht doch das eine oder das andere. Die Wahrheit, sie muss Wahrheit bleiben. Und wir dürfen uns, und hier war es tatsächlich so, einerseits verständlich, dass die Juden, die eben unter dem Gesetz aufgewachsen sind, ja, eben dachten, ja, Christus hat uns jetzt die Freiheit gebracht, aber wir halten weiterhin das Gesetz. Und genau hier tut Apostel Paulus sehr, sehr scharf auch einschreiten und sagt, dieser äußere Gottesdienst, ja, der hat jetzt seine Bedeutung einfach auch verloren. Und damals, und deswegen, meine Lieben, wenn es um biblische Wahrheiten geht, dann ist es hier diese Grenze. Wir dürfen hier uns die Wahrheit des Wortes Gottes nicht nehmen, auch lassen. Gibt es eigentlich noch Grenzen in unserem christlichen Leben, in unserer christlichen Freiheit? Und meine Lieben, jetzt kommen wir zu einem Punkt und das ist der praktische Lebenswandel. Das ist der Punkt, der, glaube ich, am meisten, wie soll ich sagen, fürs praktische Leben irgendwie relevant ist. Aber das ist auch der Punkt, wo es unter den Christen Missverständnisse geben kann, wo der eine den anderen vielleicht nicht ganz so versteht. Und darum hat es eben auch Potenzial, ja, eben auch hier für Uneinigkeit. Und wir wollen jetzt in 1. Korinther 6 auch reingehen und den 12. Vers jetzt mal komplett auch lesen. 1. Korinther 6 von Vers 12. Und ich lese hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es so: Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Apostel Paulus erstellt sehr, sehr klar heraus, alles ist mir erlaubt. Einerseits, ja, haben auch damals wohl irgendwie Menschen gesagt, und er setzt jetzt gewisse Grenzen. Und er sagt, ja, als Christ bist du tatsächlich frei. Und dann sagt er ein Aber. Und er führt Folgendes an: Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist gut für mich. Und dann fügt er hinzu, und auch nicht für andere. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal gibt er hier: Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Die Luther-Übersetzung sagt hier: Aber es soll mich nichts mehr gefangen nehmen. Ja? Mich soll nichts mehr beherrschen und mich soll nichts mehr gefangen nehmen. Und wir wollen uns einfach fragen, was sind es einfach für Aussagen? Was nimmt uns wieder gefangen oder was möchte wieder über ein Kind Gottes, über ein wiedergeborenes Kind Gottes wieder herrschen? Wir können sagen, das ist die Sünde. Die Sünde möchte immer wiederum Zugang zu uns finden. Und ich möchte uns in diesem Zusammenhang Hebräer 12, Vers 1 lesen. Und hier wiederum nach der neuen Genfer Übersetzung. Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Andere Übersetzungen sagen in dieser Hinsicht so: Die Sünde, die uns so leicht anklebt oder die uns so leicht umstricken auch möchte. Und der Hebräerbriefschreiber, er tut Folgendes gegenüberstellen. Er sagt zuerst, es gibt eine große Anzahl von Zeugen, die eigentlich so leben, ja, oder gelebt auch haben, und zu denen wollen wir aufschauen. Also sie haben es mit ihrem praktischen Leben bewiesen, dass es möglich ist, so zu leben. Und dann erklärt er einfach und sagt hier, wie das Ganze auch vonstatten gehen soll. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, ein Läufer bei einem Wettkampf, er konzentriert sich eben auf den Lauf. Er lässt sich nicht mit irgendwelchen nebensächlichen Dingen ablenken, sondern er ist hier im Wettkampf. Und da sagt er so, mit allem Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen, sagt so, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Das heißt, ganz praktisch, wenn es um den Lebenswandel geht, dann müssen wir vorsichtig sein, immer auf dem Schirm haben, die Sünde, sie möchte uns immer wiederum auch gefangen nehmen. Und darum müssen wir ja eben wachsam auch sein, wie der Herr Jesus uns selber auch gesagt hat. Ein weiterer Gedanke ist noch, der uns in Galater 5, Vers 13 gesagt wird: Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen, Nur betrachtet nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Eine weitere Gefahr, wie wir wieder gefangen genommen werden, wenn wir dem Fleisch anfangen wieder zu dienen. Wenn das Fleisch, und Fleisch streitet ja gegen den Geist, ja, wenn unsere fleischlichen Begierden auf einmal für uns ja, so wichtig werden und eben die Oberhand auch gewinnen. Und darum, meine Lieben, wenn es uns völlig bewusst ist, dass Satan uns wieder ja, in die Sünde locken möchte, die uns so leicht auch umstrickt, darum gilt es hier eben vorsichtig zu sein. Und die Freiheit, die wir haben in Christo, sie kennt eben diese Grenzen. Weil wenn wir diese Grenzen überschreiten, dann ist wieder Sünde in unserem Leben, dann stehen wir nicht in der Freiheit, sondern wir sind wieder Knecht auch der Sünde. Es ist ganz, ganz einfach. Wenn wir in der Freiheit bestehen wollen, dann müssen wir ein ganz klares Leben auch führen, in dem Sinne, dass wir uns von der Sünde auch fernhalten. Ein weiterer Gedanke, der uns in dem praktischen Lebenswandel, glaube ich, jetzt noch mehr herausfordert: Wie gehen wir tatsächlich mit gewissen Gefahren um? Es ist nicht sofort Sünde, aber es sind gewisse Gefahren im Leben da. Wie verhalten wir uns da? Und der eine Christ, der sagt, ja, also das kann ich noch irgendwie machen, und für den anderen Christ geht es überhaupt nicht mehr. Ich möchte uns einen Abschnitt aus Epheser 5, Verse 15 bis 18 lesen. Epheser 5 von Vers 15. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit nutzt, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zur Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt. Hier gibt Apostel Paulus ganz praktische Anweisungen für den christlichen Lebenswandel auch. Er sagt hier, dass wir die Zeit auskaufen sollen, ja. Und dann kommt er hier auf den Vers 18: und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt. Und ich möchte einfach diesen Gedanken kurz aufgreifen. Darf ein Christ Alkohol trinken? Darf ein Christ Wein trinken? Ja oder nein? Und wisst ihr, wenn wir so reingehen in die Schrift, dann können wir viele Argumente bringen, wie es damals auch in der Kultur eben üblich war, dass die Menschen, weil das Wasser eben verunreinigt war, dann haben sie eben auch Wein zu dem Wasser dazugemischt und sie haben ganz natürlich das getrunken, wie wir heute Wasser trinken. Ja? Es gibt einige Hinweise, ja, dass ein Diener Gottes, der soll eben nicht abhängig sein vom Wein. Aber heißt es, ja, ein bisschen kann ich doch irgendwie doch trinken, ich muss bloß aufpassen, damit ich halt nicht abhängig werde. Ja, so in diese Richtung gehen allgemein auch die Gedanken. Und wisst ihr, in dieser Bandbreite bewegen wir uns alle. So, der eine sagt, für mich ist es noch irgendwie okay, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, ein Bier oder sonst wie trinke, für mich ist das völlig okay. Ja? Und die anderen sagen, nein, wir wollen mit Alkohol nichts zu tun auch haben. Wer hat jetzt recht? Wo ist jetzt hier tatsächlich die Freiheit? Und wisst ihr, genau hier brauchen wir viel, viel Weisheit auch von Gott. Und es wird zwischen ja, Christen, zwischen Kindern Gottes in gewisser Weise Unterschiede geben in den praktischen Dingen des Lebens. Aber wir können eins nochmal diese Verse, die wir vorher auch betrachtet haben, zugrunde legen. Es darf mich nichts beherrschen, es darf mich nichts gefangen nehmen. zum einen. Der andere Gedanke ist noch, was bewirkt eigentlich Alkohol mit unserem Körper? Und da sind wir eben jetzt alle gleich. Ja? Da sind nicht einen, die sind ein bisschen stärker, die anderen sind ein bisschen schwächer. Ich habe ein Video gesehen und ich sage, in manchen Kulturen, gerade in Russland, ist ja das Trinken Alkohol eigentlich gesellschaftsfähig. Ja? Und da greift ein Arzt das Ganze auf, also er ist überhaupt nicht gläubig und er tut einfach systematisch erklären, was geschieht eigentlich in unserem Körper, wenn wir Alkohol zu uns nehmen. Und er tut das Video so einleiten, dass er sagt, so, wir schauen mal, welche Folgen das hat und dann sage ich euch, wie viel ihr trinken dürft. Und das suggeriert so, naja, mal schauen, so vielleicht ein Bier oder irgendwie so, darf ich ja doch trinken. Und er kommt zu dem Punkt, keinen Tropfen. Keinen Tropfen, sagt er, jeder Tropfen Alkohol, das ist direkte Schädigung des Gehirns. Das merken wir nicht sofort, aber das hat direkte Auswirkung auf das Gehirn. Und wisst ihr, nach diesem Schema, wenn wir eben die Gefahren überprüfen, so müssen wir eben auch so vorgehen und schauen, okay, das ist jetzt mit Alkohol, und es gibt ja so viele andere Gefahren, dass wir für uns persönlich festlegen, so, ich habe einerseits die Freiheit zu tun etwas, ja, aber die Frage ist, welche Gefahren gehen damit einher? Und dann treffe ich die Entscheidung, ja, für mich persönlich, sage, so, ich mache es zum Beispiel gar nicht. Das habe ich für mich persönlich beschlossen. So, das bedeutet nicht, und da müssen wir wiederum aufpassen, wenn jemand etwas trinkt, ein Bier, dass man sagt, ey, der hat ja Sünde begangen, der wird nicht selig oder sonst. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wir müssen eins verstehen und manchmal ist es auch eine Sache der Erkenntnis. Viele Dinge tun wir, das schädigt genauso unseren Körper, ob es Zucker ist und vielleicht viele andere Dinge. Ja? Und wir machen uns darüber keine Gedanken. Aber es gibt manche Gefahren, die sind eigentlich so geschaffen, dass wir damit nicht spielen können. Und da wir mit einigen Geschwistern regelmäßig auch ins Eutinger Tal gehen, hat man eben genügend Schicksale miterlebt. Da ist auch Drogen, gehört besonders dazu. Und manche sagen so, weißt du, es gibt bestimmte Drogen, da nimmst du das nur einmal und du bist sofort abhängig. Da kannst du nicht schauen, okay, ich probiere mal aus und guck mal, wie ich darauf irgendwie reagiere. Du bist sofort abhängig. Und die Frage ist, wenn wir eben die Gefahren einschätzen, wollen wir damit spielen, ja, oder nehmen wir hier einen klaren Stand auch ein. Es gibt Gefahren in unserem Leben, in unserem christlichen Lebenswandel, die vielleicht nicht so klar sind. Es sind gewisse Gefahren, die vorübergehender Art sind, die sich in gewisser Weise auch verändern in unserem Leben. Ich möchte vielleicht an einem Beispiel uns noch das als letztes erklären. In den 70er, 80er Jahren war es zumindest damals bei uns in Russland so, dass der Fernseher eben mehr salonfähig wurde. Und ich habe das ja mehr im Nachhinein so mitbekommen, weil ich damals noch Kind war, dass ja, die geistlichen Brüder damals eher gewarnt haben. Ja, gewarnt haben, haben gesagt, es ist nicht gut, wenn man einen Fernseher hat. Und man hat es dann irgendwie begründet, eben, dass man die Zeit nicht richtig ausnutzt. Es werden Dinge gezeigt, ja, brauchen wir das überhaupt? Ja, auf die Art. Und man hat gesagt, das ist eigentlich ein schlechter Einfluss, man soll es nicht machen. Dann vergehen, ich sag mal, einige Jahrzehnte. Irgendwann mal wird der Computer salonfähig für uns. Wir benutzen Computer als Arbeitsgerät auf dem Arbeitsplatz. Wir merken, wie praktisch eigentlich dieses Gerät ist. Wir holen das Gerät zu uns nach Hause. Dann kommt irgendwann mal das Internet dazu. Und wir merken auf einmal, wir benutzen ein Gerät und im Vergleich zu dem, was früher in den 70er Jahren im Fernseher gezeigt wurde, ist das, was wir jetzt an Möglichkeiten haben, eigentlich eine Kleinigkeit. Ja? Weil wir können immer irgendwelche Filme und alles Mögliche uns anschauen. Das, was damals die Brüder als kritisch angesehen haben, wurde sozusagen für uns alle irgendwie, ja, das ist nur ein Arbeitsgerät und ja, so, aber die Gefahr an sich, hat die sich irgendwie verändert? Die hat sich nicht verändert. Und wisst ihr, es geht ja noch weiter. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze im kleinen Format in der Tasche zu haben als Smartphone. Viel, viel einfacher. Ich kann zu jeder Zeit, ob ich im Bus fahre oder sonst wie, die Zeit ausnutzen für gute Dinge, aber ich kann genauso die Dinge zum Schlechten auch benutzen. Und wir merken auf einmal, wie sich Gefahren verändern. Ja? Und wir müssen immer wiederum als Christ ja, sich persönlich positionieren und sagen, okay, da geht eine gewisse Gefahr für mein geistliches Leben auch aus. Wie soll ich es wirklich richtig auch machen? Und so können wir jetzt vielleicht ein Beispiel nach dem anderen auch nehmen. Eins ist ganz klar, wir sind von Gefahren umgeben. Ja? Und jede Gefahr, weil Satan geht ja genau über diese Schiene, ja, dass er uns angreifen möchte, dass wir in Sünde dann auch fallen. Und genau darum, meine Lieben, liegt die Freiheit darin, dass wir in völliger Abhängigkeit zu Gott leben, dass wir nach seinem Willen forschen, dass wir ihn suchen. Und so können wir sagen, Freiheit bedeutet nicht, das zu tun, was ich möchte, sondern Freiheit bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Gott segne uns im Nachdenken. Amen.